Evangelische Gemeinschaft Homberg, Predigt. Heute mit Reinhard Berle.
Wir befinden uns in der Zeit nach Ostern. Und das Geschehen mit der Auferstehung, das war einfach noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen. Das war ja ganz neu, brandfrisch. Und das hat noch niemand so wirklich begriffen. Und wir müssen uns vorstellen, in der ersten Osternacht, am ersten Ostermorgen, passierte eben nicht das, was wir so kennen, dass der eine sagt, der Herr ist auferstanden und die anderen antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Das passierte einfach nicht, sondern man hatte ganz große Zweifel und Bedenken. Die Jünger waren zur Nachfeier zusammengekommen, aber eigentlich wollten sie im Grunde genommen wie nach einer Beerdigung eine Trauernachfeier. Sie betrauerten ihren gekreuzigten Freund. Da war ein Verlust und diesen Verlust betrauerten sie. Zwei andere aus dem Kreis der Jünger, und davon berichtet ja unser Text aus Lukas 24, die waren einfach nur frustriert. Sie haben resigniert. Was soll man noch im Kreis der Jünger? Wofür? Dauernd noch über das Geschehen reden? Gehen wir nach Hause. Machen wir die Akte Jesus zu. Sie waren resigniert. Ein Marsch von Jerusalem nach Emmaus, vielleicht so wie von Homberg nach Wabern, 11 Kilometer. Man ist 2 Stunden oder knapp darüber unterwegs. Und unterwegs redet man miteinander. Zu Beginn ihres Fußmarsches glaubten sie nicht. Sie waren resigniert. Am Ende waren sie überzeugt, Jesus ist auferstanden. Er, Jesus, führte sie vom Zweifel zum Glauben. Er, Jesus, führte sie von der Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit zur freudigen Gewissheit. Und das ist genau das Geschehen, das auch Jesus heute noch machen möchte. Darum geht es in dieser Geschichte. Und darum geht es immer wieder in Lebensgeschichten von Menschen. Diese Geschichte handelt davon, wie 2 Menschen vom Unglauben zum lebendigen Glauben gekommen sind. Wie sie etwas begriffen haben, wie etwas von ihrem Kopf, von ihrem Denken in ihr Herz gekommen ist. Man kann ja sein ganzes Leben etwas hören und doch nichts kapiert haben. Es kommt nicht vom Kopf ins Herz. Und das ist die Schwierigkeit, vor der wir manchmal stehen. Wir leben ja im sogenannten christlichen Abendland. So viele Menschen haben etwas gehört. Sie haben so ein minimales Teilwissen. Und doch haben sie eigentlich gar nichts begriffen. Es ist nicht in ihr Herz gekommen. Und dieses Werk will der Herr auch heute an Menschen tun, an uns tun. Und das kann er nur deswegen tun, weil er der Auferstandene ist und er uns begegnen kann. Es geht um 3 Punkte. Erstens die Begegnung, zweitens die Belehrung und drittens die Begeisterung. Gehen wir heute Morgen mal gedanklich den Weg nach Emmaus mit. Da ist zunächst die Begegnung. Es war also immer noch Ostertag. Gerade waren die ersten Sonnenstrahlen passiert. Und einige Frauen hatten das leere Grab vorgefunden und auch den himmlischen Boten, der die Kernfrage stellte. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Eine gute Frage. Aber sie konnten ja gar nicht glauben, dass er lebendig war. Also suchten sie natürlich einen Toten, den sie besuchen wollten, auf einem Friedhof. Und so die Kernfrage des himmlischen Boten, des Engeln, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Sie hatten eine ganz andere Vorstellung. Und so waren auch diese 2 Emmaus-Jünger unterwegs. Sie wollten sich von einer aussichtslosen Geschichte einfach absetzen. Die eigentliche Freudenbotschaft erreichte eben nicht ihr Herz. Und vorher im Text heißt es, und da kann man das gut nachvollziehen, im Vers 11, und es erschienen ihnen diese Worte, als wären sie Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Also so ein typischer Frauentratsch, nicht? Da waren ja ein paar Frauen dort gewesen und die hatten das Grab leer gefunden. Was hat denn das schon zu bedeuten? Das kann ja nicht wahr sein. Die haben sich irgendwas erträumt und das erzählen sie uns jetzt, also vergiss es. Überhaupt nicht drüber nachdenken. Kennen wir das? Das kann so schnell passieren. Auch in unserer Zeit. Da gibt es eine Krankheit in der Familie, bei Freunden, in der Gemeinde und wir beten dafür. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo eine liebe Schwester in unserer Gemeinde krank wurde und wo die ganze Gemeinde geglaubt hat, hier liegt ein Fehler des Himmels vor. Die Frau muss gesund werden. Und so wurde gebetet. Sonntag für Sonntag, Bibelstunde für Bibelstunde. Und sie wurde immer mehr krank. Und es wurde überhaupt nicht besser. Und irgendwann sagte sie zu mir, sag bitte in der Gemeinde, die sollen aufhören, für meine Gesundheit zu beten. Ich werde sterben. Und sie ist gestorben. Kann man das dann noch begreifen? Das war doch ein Fehler. Wie kann denn eine Frau in jungen Jahren sterben? Oder wie viele Christen haben gebetet, als der Krieg in der Ukraine losging, dass doch das sofort wieder aufhört? Da wurden Gebetssonntage eingerichtet und das war auch sicher alles richtig und gut. Enttäuschte Hoffnung. Der Krieg ist immer noch da und Menschen sterben immer noch. Können wir das noch begreifen? Die beiden Wanderer gingen nicht schweigend, sondern sie diskutierten. Sie waren in ein intensives Gespräch vertieft. Da wurden Argumente gewälzt. Man könnte sich vorstellen, vielleicht kennen wir das auch, dass man manchmal geradezu wie ein Kriminalbeamter die Argumente hin und her bewegt. Und wenn man muss das mal von der Seite betrachten und von der Seite. Und könnte es nicht doch? Nein, es kann nicht sein. Tod ist tot. Und so gingen sie im intensiven Gespräch beschäftigt. Und auf Wanderungen kann das passieren, dass mal jemand mitgeht. Gerade wenn man so lange Wanderungen geht, Jakobsweg oder andere Strecken. Und plötzlich geht jemand mit und man unterhält sich unterwegs. Und so war das auch hier. Jesus kommt dazu, er spricht mit ihnen, er hört ihnen zu. Und schließlich kommt seine Frage. Nach der Elberfelder Übersetzung heißt es, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Was sind das für Reden? Und dann kommt ihre ganze Resignation heraus in den Worten, sag mal, bist du der Einzige, der nichts begriffen hat, der überhaupt nichts davon gesehen hat? Wenn ich diesen Satz lese, denke ich immer dran, wie jemand betete, Herr Jesus, das war so eine gesegnete Konferenz, du hättest einfach da sein müssen. Ja, bist du der Einzige, der nicht da war, der nicht weiß, was da passiert ist? Wir aber hofften, da läuft mein Denken, Wünschen und Planen ganz anders, als die Wirklichkeit ist. Das Beispiel der Krankheit. Wir aber hofften, dass jemand gesund wird. Die Gebetserhörung blieb aus. Wir aber hofften. Ich kam zum Gottesdienst und nichts ist passiert. Wir aber hofften. Mein Lebensweg ist anders verlaufen, als ich mir das eigentlich ausgemalt habe. Wir aber hofften. Wie viel enttäuschte Hoffnung und wie viel Resignation gibt es manchmal in unserem Leben, weil etwas anders verlaufen ist, als wir es uns gedacht haben. Merken wir die Richtung und die Gefahr dabei? Es geht immer um mich, um meine Erfahrung, um meinen Glauben, um meine Bedürfnisse, um meine Wünsche. Und wir fragen gar nicht danach, was ist denn der Plan Gottes in einer bestimmten Geschichte? Was will er denn damit erreichen? Auf der Straße der Resignation spüren wir, wie es Jeremia zum Ausdruck gebracht hat, das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wir haben immer unsere Vorstellungen und Wünsche. Ist ja auch in Ordnung so. Und doch müssen wir gerade im Gebet versuchen, das in Einklang mit Gottes Plänen zu bringen. Jesus kommt in unseren Alltag hinein. Da, wo unsere Traurigkeit uns bestimmt, wo wir auf dem Wege der Resignation sind. Er kommt dort hinein, wo uns die Sorgen drücken, wo die Schmerzen unseren Alltag bestimmen, wo wir einfach vor Schmerzen nicht aus- und einwissen, wo die Krankheit herrscht. Und genau da fragt er uns, was sind das für Reden, die ihr miteinander wechselt? Was sind das für Reden, wenn wir zusammenkommen als Christen nach dem Gottesdienst oder wenn wir uns irgendwo treffen? Was sind das für Reden, die wir dann wechseln? Reden wir dann übers Wetter? Reden wir dann über die Krankheiten, die uns beschäftigen? Worüber reden wir dann? Was beschäftigt uns? Jesus sucht die Gemeinschaft mit uns. Er schaut nach denen, die zerbrochenen Herzens sind. Auf der Straße der Resignation kommt der Auferstandene zu seinen Jüngern. Und er möchte uns genau dort begegnen. Und manchmal merken wir nicht, dass Jesus gerade da mit uns geht. Aber er durchbricht diesen Sperrgürtel der Resignation. Der Ostersieg bedeutet auch, dass wir herauskommen aus der Resignation und dass wir an den Lebendigen glauben können. Ich weiß nicht, ob wir solche Erlebnisse kennen. Wir hatten gestern ein Erlebnis bei uns im Garten. Wir waren mit 5 Leuten beschäftigt, ein Problem zu lösen. Und wir waren seit mehreren Stunden bei der Arbeit. Unter anderem war ein Spezialist dabei und er war dabei aufzugeben und sagte, das hat keinen Zweck, wir kriegen das nicht bewältigt. Und ich habe dann ein stilles Gebet gesprochen und unmittelbar, vielleicht 30 Sekunden später, war das Problem erledigt. Das ist eigentlich so unbegreiflich und da merkt man in dem Augenblick, auch mitten in der Arbeit, dass Jesus auch mitten in den Sorgen daneben stehen kann. Und manchmal schlägt man sich dann selbst gegen den Kopf und sagt sich, warum habe ich nicht viel früher gebetet? Und warum haben wir erst Stunden arbeiten müssen, ohne zu beten? Das sind genau die Situationen, und da kommen wir zur Belehrung. Jesus gab nun diesen Jüngern Unterricht. Sie waren quasi eine Bibelstudiengruppe, ein Hauskreis to go oder ein Hauskreis on the road. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, alles, was sich auf ihn bezieht. Er ging gewissermaßen mit ihnen durch die gesamte Bibel. Diese Jünger hatten keine Taschenbibel dabei. Die sind auch nicht stehen geblieben und haben erst mal gesagt, wir müssen mal nachlesen, sondern der Vorteil bei den Juden war ja gewesen, dass die von klein auf in der Synagoge geschult wurden. Unser deutsches Wort, das ja geradezu in alle Sprachen der Welt Eingang gefunden hat, Schule, kommt im Grunde genommen aus der Synagogenschule. Dort wurde das geprägt. Dort hat man gelernt. Dort hat man auswendig gelernt. Die Bibelschriften, das Alte Testament, war diesen Männern bekannt, sehr bekannt. Und so konnte man das zitieren, man konnte nachverfolgen, was Jesus ihnen erzählte. Ist es nicht seltsam? Da reden die beiden über Jesus und sie können ihn nicht erkennen. Er spricht mit ihnen und er legt ihnen die Schrift aus. Und sie müssten eigentlich begreifen, das ist jemand, der ja offensichtlich von der Schrift viel mehr versteht, als ich verstehe. Und doch, sie erkennen ihn nicht. Warum nicht? Auf der einen Seite haben sie ihn nicht erwartet. Sie haben ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass er es sein könnte. So wie wir ja nicht damit rechnen würden, wenn uns plötzlich ein Engel irgendwo begegnet. Oder wenn Jesus uns selbst begegnen würde, wir könnten gar nicht damit rechnen, ernsthaft, weil das bisher nicht passiert ist. Es gehört nicht zu unseren Erfahrungen. Die Brüder Josefs haben sich vielleicht auch gewundert, dass der Mann, der da auf dem Thron Ägyptens sitzt, wohl Ähnlichkeit mit ihrer Familie hat. Wie kann das sein, dass er so ähnlich aussieht? Bis sie begriffen, dass das ihr Bruder Josef ist. Es ist manchmal so schwierig, nicht, wenn man jemanden gar nicht erwartet. Und das Zweite, was der Grund sein kann, der Auferstandene trägt ja eine neue Leiblichkeit. Er kann Raum und Zeit überwinden. All das ist aufgehoben. Diese Grenzen gibt es nicht mehr für ihn. wie immer die sein mag, offensichtlich so, dass sie ihn nicht sofort erkennen konnten. Um Jesus zu sehen, auch in seinem Wort, brauchen wir das Öffnen unserer Augen, unserer geistlichen Augen, damit er uns in das Verständnis der Schrift hineinführt. Und das haben wir sicher alle so erlebt, dass manchmal ein Vers, den wir schon zigmal gelesen haben, der uns bekannt ist, und plötzlich wird uns die tiefe Wahrheit eines solchen Verses bewusst, obwohl wir ihn schon lange kennen. Und wir staunen darüber, was plötzlich für eine Weisheit in diesem Vers steckt. Der auferstandene Jesus legt ihnen also die Schrift aus. Er öffnet ihnen das Verständnis für die Schrift, für das, was geschrieben steht. Sie sollten nicht bei ihren zerbrochenen Hoffnungen stehen bleiben, nicht ihren Resignationen nachhängen, nicht ihren Wünschen nachhängen, sondern sie sollten einen Schritt weitergehen. Und sie sollten auch nicht die Schuld bei anderen suchen. Das hatten sie ja getan. Nicht ihre hohen Priester haben ja für den Tod gesorgt. Nein, all das gehörte nicht dazu. Gottes Heil kommt anders, als wir es mit unserem kleinen Verstand verstehen können und uns ausmalen können. Vielleicht lassen wir uns auch als Kinder Gottes nach den Prinzipien dieser Welt prägen. Da gibt es ja eine Mehrheitsmeinung in unserem Volk. Und vielleicht übernehmen wir diese Mehrheitsmeinungen, ob es zur Politik ist, da gibt es ja schließlich Umfragen, ob es zu irgendwelchen gesellschaftlichen Fragen ist. Und vielleicht lassen wir uns davon prägen, die Weisheit der vielen, nicht dieses Mainstreaming, dass wir glauben, wenn so viele das denn für richtig halten, dann muss es doch richtig sein. Und Satan wird ganz kräftig mithelfen, damit diese Zweifel in unseren Köpfen und in unserem Verstand gesät werden. Vor ein paar Tagen sagt eine ältere Dame zu mir, nur damit du es weißt, ich bin jetzt Atheist geworden. Ich glaube an gar keinen Gott mehr. Ach so, sage ich. Und dann sagt sie, weißt du, und wenn du kommst mit der Auferstehung, das hat man lange von Wissenschaftlern bewiesen, dass es die gar nicht gegeben hat. Der war ja lebendig da im Grab und ist dann da rausgekommen. Ja, sage ich, weißt du, keine Wissenschaft kann historische Fakten wieder verändern. Das sind ja einfach historische Fakten, die da geschaffen wurden mit seiner Auferstehung, und die kann niemand verändern. Aber so lässt sich das so leicht, und jedes Jahr neu gibt es ja die Diskussionen zur Auferstehung und die vielen Theorien. Was gilt? Das, was die Mehrheitsmeinung denn glaubt in Umfragen, oder das, was das Wort Gottes sagt? Die Belehrung, sie ist so unendlich wichtig, dass in unserem Kopf etwas begriffen wird, aber von unserem Kopf muss es in das Herz hinein. Wir kommen schließlich zur Begeisterung. Der Fremde stellt sich, als wollte er weitergehen. Es wäre ja auch verständlich, wenn die Emmaus-Jünger jetzt sagen würden, weißt du, wir sind müde, der Tag war lang, wir müssen jetzt einfach auf die Couch und die Beine hochlegen. Für weitere Gespräche haben wir keine Lust mehr. Und sie hätten ihn weitergeschickt. Es wäre doch verständlich, nicht? Können wir alle nachvollziehen. Der Auferstandene, und das ist die Botschaft in diesem Signal, drängt seine Gemeinschaft niemanden auf. Aber er steht vor der Tür und er klopft an. Er möchte in unsere Not hineinkommen. Er ist kein Einbrecher. Er bricht nicht ein. Jesus steht vor der Tür und er klopft an. Und er möchte genau in deine Not, in deine Schmerzen, in deine Sorgen, in deinen Alltag hineinkommen. Und da möchte er dir und mir begegnen. Und genau das war hier die Situation. Er klopft an. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Lassen wir ihn hinein. Die beiden Freunde sagen dann die berühmten Worte, die in vielen Häusern an der Wand hängen. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und sie laden ihn ein. Ihre Augen wurden immer noch gehalten. Sie haben ihn immer noch nicht erkannt. Sie wissen immer noch nicht, wer der hohe Gast eigentlich ist, den sie da eingeladen haben. Und erst als sie zu Tisch sitzen und der Gast zum Gastgeber wird und das Brot bricht und das Segenswort ausspricht, da werden ihre Augen geöffnet. Und dann kommt es zu dieser markanten Aussage: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Paulus drückt es so aus: Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorbrechen, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Haben wir das erlebt? Genau das darf passieren, wenn wir Wort Gottes lesen und begreifen, dann gibt es diesen hellen Schein. Wenn vom Kopf es ins Herz gekommen ist, dann fängt das Herz an zu brennen. Ein großartiges Zeichen der Gnade Gottes. Der Geist des Menschen wird lebendig gemacht. Es wird hell. Aus der Dunkelheit heraus, wir dürfen sehen. Wir haben nicht länger träge, sondern brennende, verwandelte Herzen. Was wird in unserer Welt nicht alles mit brennenden Herzen ausgerichtet? Aber mit kalten Herzen, mit Herzen voller Gleichgültigkeit, was kann dadurch geschehen? Was kann passieren, wenn wir voller Zweifel, Bedenken und Resignation herumlaufen? Aber was geschieht nicht alles, wenn Herzen entzündet sind und davon überzeugt sind, Jesus lebt wirklich und er kann eingreifen in meinen Alltag und in den Alltag von so vielen Menschen? Brennt dein Herz für Jesus? Die Botschaft muss von unserem Kopf in unsere Herzen hinein. Und darum müssen wir beten. Und dann wird Licht geschehen. Und dann werden die Herzen anfangen zu brennen. Brennt unser Herz für Jesus? Verständlich, dass die beiden danach die Müdigkeit und die Resignation verloren haben. Jesus ist zwar vor ihren Augen verschwunden, aber wenn der Gang nach Emmaus ein schwerer Gang war, ein müder Gang, ein belasteter Gang, dann war der Gang nach Jerusalem zurück voller Adrenalin. Sie waren voller Begeisterung, voller Kraft und sie waren überzeugt davon. Wahrscheinlich haben sie weniger als 2 Stunden gebraucht. Sie mussten das den anderen Jüngern erzählen. Das stimmte wirklich. Vielleicht haben sie unterwegs sich ausgetauscht. Wer wird denn jetzt anfangen zu sprechen? Du oder ich? Der Ältere oder der Jüngere? Welche Worte werden wir gebrauchen? Und vermutlich, als sie dorthin gekommen sind, trafen sie nicht mehr eine trauernde Jüngerschar vor, sondern auch eine Jüngerschar, die gefeiert hat, die auch wusste, dass Jesus wirklich der Auferstandene ist und dass er wirklich lebt. Wenn wir eines Tages im Himmel angekommen sein werden und vor dem Thron Gottes stehen, dann werden wir miteinander feiern dürfen und miteinander feiern können. In Afrika sage ich immer den afrikanischen Gemeinden, dass ich glaube, dass die Afrikaner im Himmel die Aufgabe des Singens bekommen werden. So begeistert, wie sie singen können, können wir das als Deutsche niemals. Das kriegen wir einfach nicht hin. Da können wir uns noch so viel Mühe geben. Und dort in einem Gottesdienst, wenn man reinkommt, und ich habe das schon so erlebt, ich komme in den Gottesdienst rein und ich denke, was ist denn hier los? Was machen die denn da vorne? Es wird gesungen, das kriege ich mit, und dann schaue ich nach vorne und da laufen Leute rum, einen Stuhl in der Hand oder auf dem Kopf, und die laufen vorne rum und tanzen. Und dann sage ich, ja, was soll das denn? Was machen die denn da? Ja, die sind so begeistert. Die sind begeistert und das muss doch raus. Was hast du denn für eine Vorstellung? Ja, bei uns ist die Freude irgendwo im Herzen verschlossen. Aber es ist schön, wenn Menschen sich freuen können über die Auferstehung Jesu und dass er tatsächlich lebt und dass er unsere Herzen entzünden kann. Amen.